herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, anlässlich der World Childless Week, der Weltkinderlosenwoche, habe ich ein paar ganz tolle Podcast-Gäste aufgetan. Und ja, was soll ich sagen? Dies ist ein Fangirl-Moment sozusagen. Heute, Trommelwirbel, ist nämlich Elaine bei mir zu Gast. Elaine von Elaine ohne Kind, dem Blog. Und wenn ihr schon länger zuhört, wisst ihr vielleicht oder habt ihr gemerkt, dass ich Elaine öfter mal zitiere, einfach deswegen, weil sie mir ganz oft aus dem Herzen und aus der Seele spricht. Und Elaines Blog war somit das erste, was ich damals gefunden hatte, ich weiß gar nicht, ob nach der dritten oder vierten Fehlgeburt, als ich so langsam merkte, es könnte tatsächlich schwierig werden mit eigenen, also mit leiblichen Kindern. Und da war Elaines Blog mir ein richtiger Trost. Und deswegen freue ich mich riesig, dass sie heute ihre Stimme zeigt. Und sie erzählt im Interview, ja, warum sie diesen Blog damals ins Leben gerufen hat, ist schon ein paar Jahre her. Wie ihr Leben jetzt aussieht, nach dem Kinderwunsch, nach der Kinderwunschzeit. Und sie erzählt auch davon, wie schwierig oder weshalb es schwierig sein kann, neue Menschen oder Bekanntschaften zu machen, die auch keine Kinder haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Gebt mir eine Rückmeldung, ich würde mich freuen. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Elaine vom Blog Elaine ohne Kind. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass du zugestimmt hast, dich für meinen Podcast interviewen zu lassen. Herzlich willkommen.
Oh, vielen Dank. Die Ehre ist natürlich ganz meinerseits, Katharina. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Super, super schön, weil dein Blog, das habe ich dir schon erzählt, der ist mir begegnet in einer Zeit, als es mir wirklich schlecht ging, in einer sehr düsteren Zeit meines Lebens. Und der hat mir ganz, ganz viel gegeben und du hast so viel geschrieben, was ich auch gefühlt habe. Und das war so ein Moment, wo ich mich nicht mehr ganz so einsam gefühlt habe.
Oh, ja. Das freut mich sehr zu hören.
Absolut. Was war denn das für dich für eine Zeit, als du beschlossen hast, diesen Blog zu starten? In was für einer Zeit hast du dich befunden?
Das war vor etwas mehr als 4 Jahren. Und da war ich, also es war so ein Jahr und 3 Monate nach unserem letzten Behandlungszyklus, nachdem wir wussten, das wird nichts mehr mit den Kindern. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich das Schlimmste hinter mir, also die tiefste Trauer. Da war ich schon ein bisschen durch, genau. Und ich war an dem Punkt angelangt, an dem ich Worte finden konnte für das, was mir so passierte, innerlich und äußerlich. Genau.
Okay, wow. Also ich höre daraus, dass du lange Zeit keine Worte gefunden hast.
Ja, das war so. Ja, genau. Es war also wie so ein riesen Gefühlsknoten und alles war so miteinander verwoben und ich konnte das wirklich erst nach und nach entwirren über die Jahre. Ja.
Ja, ja, das kann ich total gut nachvollziehen, diese Sprachlosigkeit, ne? die einem da in dieser Zeit irgendwie ja, fest im Griff hat. Mhm. Total toll. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, ich kann jetzt sprechen oder schreiben in deinem Fall und ich mache das jetzt. Wie kam dir die Idee?
Ich bin eigentlich durch andere Blogs dazu gekommen, auch zu bloggen. Ich hatte wie du andere Blogs gelesen, weil ich in meinem richtigen Umfeld, in der richtigen Welt, hatte ich niemanden, mit dem ich mich austauschen könnte. Also ich kannte niemanden, dem das Gleiche passiert wäre wie mir. Und irgendwie war diese, schon bevor wir zum Ende der Behandlung kamen, merkte ich, dass ich diese Abzweigung ohne Kind, die war für mich so wie ein Weg, der so im Nebel verschwindet. Ich wusste nicht, was danach kommt. Und das hat mir Angst gemacht. Im Gegensatz zur Abzweigung mit Kind, ich weiß, da kann auch ganz viel schief gehen und so weiter. Aber da hat man viel mehr Vorbilder. Man ist ja auch umgeben von Familien und man war ja selber mal Kind und so weiter. Ja. Genau, und da habe ich mir halt, im Internet habe ich mir da habe ich mich umgesehen und habe mir meine Vorbilder eigentlich zusammengesucht. Ja. Und das hat mir eigentlich sehr ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, das hat mir so viel geholfen. So dieses Verstandenwerden, nicht alleine sein, genau, dieses Wissen, meine Gefühle haben Berechtigung. Und das, was diese Frauen mir gegeben hatten, wollte ich auch gerne weitergeben können. Also das so aus Dankbarkeit ein Stück weit. Ich wusste natürlich auch, dass es für mich ein gutes Mittel zum Zweck ist. Es ist also ein Mittel der Verarbeitung natürlich auch.
Ja. Genau. Ja. Aber wundervoll, eine schöne Intention. Toll. Hat es dich überrascht, die Resonanz, die dann dein Blog bekommen hat?
Also zuerst war es ja, da wusste ja noch niemand, dass es den Blog gibt. Mhm. Und da war das wunderschön eigentlich, wie die internationale kinderlose Blogger-Community mich aufgenommen hat. Da, also das war ja eigentlich die Frauen, bei denen ich mitgelesen hatte und kommentiert hatte. Sobald diese wussten, dass es meinen Blog gibt, haben die wirklich, die haben den Link überall verteilt, die haben bei mir kommentiert. Und diese Aufnahme, die war so warm. Das kann man fast nicht beschreiben. Eben wenn man vorher dieses Alleinsein und isoliert fühlen gekannt hat, ist das der Wahnsinn, ja. Und mit der Zeit haben natürlich dann auch die deutschsprachigen Leserinnen und Leser mich gefunden. Und es hat sich so ein schöner Austausch auch in den Kommentaren entwickelt, den ich sehr wertvoll finde. Ja. Immer noch. Mhm. Ich würde sagen, zum Teil findet man ebenso viel Inhalt in den Kommentaren wie in den Texten selbst.
Ja.
Genau.
Ja, das kann ich nur bestätigen, finde ich auch. Also ich habe die Kommentare auch immer mit großem Interesse auch gelesen und habe auch relativ spät erst mich auch getraut, dann mal was reinzuschreiben, wie das halt so ist. Ne? Das
war bei mir auch so.
Halt Zeit. Ne?
Ja, genau. Ja, und heute sind es monatlich über 1000 Leser, die auf den Blog kommen. Und das ist natürlich jetzt, wenn man das mit einem Mainstream-Blog vergleicht, wahrscheinlich nicht viel. Aber in unserer Nische, wenn ich mir vorstelle, dass ich da vor diesen 1000 Menschen sprechen würde, also wenn ich die Texte vortragen würde, anstatt sie zu schreiben, dann wäre das doch sehr beeindruckend.
Total. Ich finde das unglaublich beeindruckend.
Ja. 1000, und ich sage die Zahl auch gerne für all diejenigen, die sich eben alleine fühlen, die das Gefühl haben, sie sind die Einzigen.
Ja.
Das ist nicht wahr.
Überhaupt nicht.
Ja, wir fühlen uns nur so.
Ja, genau. Wir sind viele. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie da in der Schweiz die Zahlen sind. Kennst du da Zahlen, Statistiken? Wie viele Paare diese unerfüllte Kinderlosigkeit trifft? Oder die Kinderlosigkeit trifft?
Also ich weiß, dass 20% der Paare keine Kinder haben. Es gibt natürlich auch welche, die keine gewollt haben oder die sich auch später im Leben vielleicht erst kennengelernt haben.
Ja.
Genau.
Wahnsinn. Schon relativ hoch, ne?
Die Zahl. Ja. Das hat mich auch von Anfang an so beeindruckt, dass man das Gefühl hat, eben man wäre so der Außerirdische. Dabei sind es eigentlich doch recht viele, die ohne Kinder durchs Leben gehen.
Ja, Wahnsinn. Du hast über so viele Themen geschrieben und ich kann auch wirklich den Hörerinnen und Hörern nur sagen, schaut euch mal auf dem Blog um. Wir haben so ein paar Themen haben wir rausgepickt im Vorfeld, weil wir sonst, glaube ich, 3 Stunden reden könnten. Das Thema Freundschaft, das ist ja wirklich, finde ich, so ein elementares Thema, weil das auch so ein wichtiger Aspekt im Leben ist. Und ich weiß ja selber, ne, um mich herum, und das war wahrscheinlich bei dir ähnlich, in einem bestimmten Alter kriegen sie alle Kinder und man selbst ist außen vor. Ne? Mhm. Und wie war das so bei dir, das Gefühl? Hattest du auch so viele Kinder oder Paare, die Kinder gekriegt haben in der Zeit um dich rum?
Ja. Also gefühlt waren es wirklich alle. Mhm. In Wirklichkeit waren es vielleicht 99%. Aber da kristallisiert sich ja auch erst über die Jahre dann heraus, bei wem es eben dann nicht der Fall ist mit den Kindern. Aber in dem Moment wird man, also wir wurden wirklich bombardiert mit Geburtsanzeigen und auch die engeren Freundinnen hatten natürlich ein Gesprächsthema. Und das ist schon sehr schwierig, wenn man selbst gerade mit dem Thema das größte Problem hat.
Ja, absolut. Also ich kenne dieses Gefühl, dass man sich halt isoliert fühlt.
Genau,
ne? Ja. Konntest du dich denn austauschen mit Freundinnen, auch wenn sie Kinder gekriegt haben? Oder war das schwierig, da Verständnis zu bekommen?
Also ich habe zwei sehr langjährige Freundinnen. Bei denen haben sich beide Seiten enorm bemüht. Und ich glaube, dadurch hat es irgendwie auch geklappt. Aber es war nicht einfach, würde ich sagen. Es war wirklich so wie Rosen mit Dornen. Also man ist sich da schon immer mal wieder auf die Füße getreten gegenseitig.
Ja, ja. Was würdest du da jemandem raten, der, keine Ahnung, hier das Interview jetzt hört und sagt, okay, wow, ich habe auch eine Freundin, bei der das so ist. Hast du da einen Tipp?
Also das Wichtigste finde ich halt, dass man keine Ratschläge gibt, außer man wird gefragt. Das habe ich immer als sehr, sehr schwierig empfunden. Die meisten Leute haben das Gefühl, sie hätten das Recht, einen Ratschlag zu erteilen. Und ja, das ist sehr oft nicht hilfreich. Also wenn es irgendwie möglich ist, das Beste ist eigentlich einfach, wenn man zuhört und signalisiert, dass man da ist für eine Person, Entschuldigung, die gerade durch eine schwere Zeit geht, ohne jetzt viel zu werten oder so, sondern einfach da zu sein, das ist schon eigentlich das Wichtigste.
Ja, absolut. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Sind Freundschaften bei dir auch zerbrochen an der Kinderlosigkeit?
Also die wichtigsten, die habe ich noch. Aber eben, da war viel Arbeit von beiden Seiten drin.
Ja,
andere haben sich ein bisschen auseinandergelebt, war bei mir zum Teil auch eine bewusste Entscheidung. Wir sind auch vor 8 Jahren weggezogen, geografisch 2 Stunden entfernt von dort, wo wir vorher gewohnt hatten.
Oh, okay.
Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr will man sich am neuen Ort halt mit Menschen verknüpfen und wie sehr will man den Kontakt mit Menschen, die weiter weg wohnen, pflegen. Mhm. Und da habe ich halt auch eine Auswahl getroffen.
Ja.
Mit der Zeit. Also manches hat sich ergeben, weil es eben zu schmerzhaft war, weil vielleicht auch von der anderen Seite nicht mehr die Ressourcen vorhanden waren. Ich meine, Mütter sind zum Teil auch ziemlich am Anschlag, muss man sagen. Es ist nicht einfach alles nur schön. Genau.
Ja. Okay.
Aber es hat sich auf jeden Fall sehr verändert.
Ja, ja. Also die Freundschaften an sich, ne? Wahrscheinlich auch. Ne?
Ja, ja. Die sind heute auf jeden Fall sehr viel lockerer, als sie früher waren. Also ich hatte eine Freundin, mit der habe ich jede Woche telefoniert.
Mhm.
Und das war halt eine Zeit lang komplett unmöglich. Also schon eine Zeit zu finden, um zu telefonieren, das war schwierig. Und dann nicht ständig unterbrochen zu werden, das andere.
Ja, genau. Das kann anstrengend sein, auf jeden Fall, ja.
Mhm.
Und ich habe bei mir festgestellt, dass es mir, vielleicht liegt es auch am Alter und dass man einen anderen Anspruch an Freundschaften hat, dass es mir nicht so wahnsinnig leicht fällt, obwohl ich ein kontaktfreudiger Mensch bin, aber auch wieder eine Freundschaft aufzubauen, auch zu Menschen, die keine Kinder haben, also die eher so ein ähnliches Lebensmodell haben wie wir. Wie geht das da bei dir oder wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube, das braucht einfach ganz viel Geduld. Bei mir war es so, dass ich wohl am Anfang in der akuten Trauerphase auch gar nicht in der Lage war, wirklich neue oder, wie soll ich sagen, attraktiv zu wirken für neue Bekanntschaften. Das strahlt man ja dann irgendwie auch aus. Und es ist in gewissen Zeiten schlicht unmöglich, auch das Richtige zu sagen, wenn man so wahnsinnig verletzlich ist. Genau, deshalb würde ich sagen, es braucht einfach viel Geduld und dann schon auch, ich glaube, ein bisschen Vertrauen, dass sich das über die Jahre entwickeln kann. Weil die neuen Bekanntschaften, die sind ja nicht schon am nächsten Tag die besten Freunde. Man muss dem allem ein bisschen Zeit lassen. Und je nachdem halt in ein Hobby investieren oder in etwas, was einen interessiert, wo man andere Menschen kennenlernt, wo es nicht um Kinder geht und aus dem sich dann vielleicht etwas entwickeln könnte. Aber es kann sich ja nicht immer aus allem etwas entwickeln. Also ja, es braucht einfach Geduld und Zeit. Aber ich bin schon der Meinung, dass sich das über die Jahre eigentlich fast ein bisschen von selbst verschiebt. Bei mir war das so. Und braucht natürlich schon trotzdem ein Engagement und eine Investition, auch bei mir dran zu bleiben, mich wieder zu melden bei gewissen Menschen und so.
Ja, absolut. Und du hast gerade Hobby angesprochen. Hast du dir ganz bewusst oder ihr euch gemeinsam als Paar, habt ihr euch neue Hobbys gesucht?
Ganz neue jetzt nicht, aber Also wir haben jetzt zum Beispiel seit 3 Jahren einen Garten.
Ach, schön.
Ist natürlich etwas, wo man sehr viel Zeit verbringen kann.
Ja, ja, total.
Ja, sonst Hobbys. Ich habe eigentlich wiederentdeckt, was ich früher gerne gemacht habe. Oder ja, das, also ich bin zurückgekommen auf Dinge, von denen ich wusste, dass die mir zum Beispiel gut tun oder so. Es geht eher in die Richtung.
Ja.
Und, ja, dann ist es manchmal auch Zufall oder je nachdem, bei meinem Mann war es mal so, dass geschäftlich ihn jemand angesprochen hat und gesagt hat, hey, ihr habt doch auch keine Kinder, wollen wir uns mal treffen? Also das kann dann plötzlich auch passieren.
Ja, ja.
Oder halt ganz allgemein, es müssen ja nicht immer gleich Freunde sein, dass als wir in dieses Haus gezogen sind zum Beispiel, da hat die Vermieterin gesagt, ja, sie hätte dieses Haus von ihrer Patentante geerbt. Und diese Patentante hätte keine Kinder haben können. Und da war mir natürlich dieses Haus und diese Wohnung noch viel sympathischer. Und jetzt über uns wohnt eine Frau, die ist pensioniert und alleinstehend. Also sie hat auch keine Kinder. Mhm. Ich glaube, ja, es ist ja nicht so, dass man muss auch nicht mit allen beste Freunde sein. Aber wenn man im Umfeld halt solche Personen hat, hilft das schon, nur schon die Präsenz dieser Personen.
Ja, ja. Um auch zu sehen, man kann auch ein erfülltes Leben ohne Kinder führen. Ne?
Genau, genau. Ja.
Ja, ja, absolut. Aber das ist ja auch so ein Thema, ne? Rollenvorbilder. Man muss sie suchen, habe ich das Gefühl, oder? Also gerade was Frauen angeht, die jetzt schon, sage ich mal, ein bisschen älter sind als wir, die keine Kinder haben, ne?
Ja, also ich habe sie mir schon gesucht am Anfang. Mhm. Also für mich waren schon diese Bloggerinnen, die waren schon Vorbilder für mich. Es gab ja damals, gab es einen deutschen Blog, der hieß Wonderland. Ich weiß nicht, ob du den noch gekannt hast, den gibt es nicht mehr.
Den gibt es nicht mehr. Mhm.
Nein, aber diese Frauen waren für mich solche Vorbilder. Und mittlerweile sind es eigentlich fast alle kinderlosen Frauen, die ich irgendwo treffe, weil ob sie jetzt die Kinder gewollt hatten oder ob es sie gar nicht so sehr interessiert hat. Ich meine, das Lebensmodell ist ja dasselbe. Und zu sehen, dass jemand ein sehr interessantes und ausgefülltes Leben führt und sich auch sozial gut aufgehoben fühlt, das ist ja auch für mich, egal vor welchem Hintergrund, ist für mich interessant zu wissen.
Absolut, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, absolut, hast du recht. Und würdest du auch sagen, dass es ist auch Teil deines Heilungsprozesses gewesen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Hast du noch irgendwelche Dinge, die du für dich, das ist ja wahnsinnig individuell, finde ich, ne? Was einen hilft dabei zu heilen und die Trauer zu verarbeiten. Was waren das noch so für Dinge für dich, neben dem Blog natürlich?
Ja, also der Austausch ist eben schon wichtig. Wenn man es irgendwie schafft, ist auch der persönliche Austausch in der wirklichen Welt natürlich eigentlich das Allerbeste.
Ja.
Für mich war, der Blog kam halt zuerst, es war so, weil ich ja nichts hatte in der wirklichen Welt, aber wenn man dann irgendwie eine Gruppe findet oder eine einzige Freundin, die es gleich geht oder so, ist das wahnsinnig viel wert. Genau. Sonst Tipps, ich habe mich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt, da ist jeder ein bisschen anders, wie intensiv man sich damit befassen will. Ich wusste einfach, von einer anderen Bloggerin aus England, die hatte sehr lange sich mit dem Thema gar nicht befasst. Die hatte das so wie zur Seite geschoben. Mhm. Und der ging es dann wirklich über sehr lange Zeit gar nicht gut. Und ich wollte halt lieber mich da durchdrücken durch diese Trauer und mich intensiv damit auseinandersetzen, damit es mir dann für den Rest des Lebens wieder gut gehen würde. Halt.
Ja.
Das war so ein bisschen meine Herangehensweise. Und das sind die Leute auch verschieden, wie intensiv man sich befassen will. Ich war mal bei einer Psychologin ein paar Mal, das hat mir auch sehr geholfen, weil ich hatte ein sehr großes Gesprächsbedürfnis und mein Mann hatte das nicht so. Daher war das wirklich sehr gut, dass ich zu dir gehen konnte.
Ja, da sprichst du auch, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil das ist halt natürlich so, dass der andere, dass der Partner anders trauert. Und mein Mann zum Beispiel hatte auch nicht so ein wahnsinnig großes Gesprächsbedürfnis. Wobei ich ihm zugutehalten muss, dass er zugehört hat, trotzdem. Aber ich habe das auch gemacht. Ne? Ich bin auch zum Psychologen gegangen. Das tat gut.
Ja, mir auch. Es war auch wahnsinnig Wahnsinn. Beruhigend. Also ja. ich habe mich auch manchmal gefragt, ist das jetzt noch normal oder drifte ja. ich da irgendwie so in was ab, was nicht mehr gesund ist oder so? Ja. Und es hat mir sehr geholfen zu wissen, okay, die würde es mir schon sagen, wenn irgendwas nicht stimmt.
Mhm. Absolut. Ja. 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 Also auch, weil man ja in dieser Zeit, ne, das ist, es sind so viele Gedanken, so viel, man konzentriert sich natürlich auch darauf. Ne? Und wann ist es zu viel sozusagen? Wann ist es nicht mehr gesund? Ne? Ja. Weil ich bin auch absolut deiner Meinung, dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man das Bedürfnis hat. Ne? Also ich kann ein Beispiel erzählen. Irgendwann war eine Klientin von mir, die war so Mitte 50 und kam zu mir, hatte mich durch Zufall gefunden. Und die hatte das verdrängt, was du halt gesagt hast. Ja. Ne? Und sie sagte jetzt, und jetzt kriegen meine Freundin Enkelkinder. Mhm. Und dann kam das Ganze in geballter Form, ja, kam diese ganze unverarbeitete Trauer kam hoch. Ja. Ne? Und damit kam sie dann zu mir. Ne? Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so, es ist schon... Ich meine, gut, dass sie sich überhaupt damit auseinandersetzt, wenigstens auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann, ne? Aber es ist nicht schlecht, das zeitnah zu machen, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja, also bei mir hat sich das auch aufgedrängt. Ich konnte dem ja nicht ausweichen.
Ja.
Also wenn alle anderen Kinder haben, ja. dann muss man irgendwie was damit machen.
Ja.
Also ich konnte gar nicht anders.
Ja. Das kann ich total verstehen. Ja, Wahnsinn. Und sag mal, deine Familie, so zum Thema Familienfeste ist ja immer ein Thema bei kinderlosen Menschen, finde ich. Wie war das bei dir?
Das war am Anfang natürlich schon sehr schwierig. Also ich habe zum Glück in meiner Familie hatten wir nicht so die Tradition von großen Familienfeiern, aber bei meinem Mann gab es das. Und da habe ich mich auch schon mal gedrückt vor einer Familienfeier. Also ich habe mir das einfach erspart. Ich glaube, das erste Weihnachten, nachdem klar war, dass wir keine Kinder haben würden, da bin ich zu Hause geblieben. Und das war auch gut so.
Ja.
Mein Mann ist da hingegangen und hat gesagt, dass wir keine Kinder kriegen können. Und ich war einfach froh, dass ich da nicht dabei sein müsste.
Ja. Genau. Ja, das kann ich aber verstehen. Aber toll, dass er das übernommen hat dann auch. Ne?
Ja, ja. Das war super. Ja.
Was gab es für Reaktionen? Gab es da ein Verständnis, ein Mitgefühl? Oder?
Das gab es wahrscheinlich sicher. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß noch, dass in der Verwandtschaft noch, es noch einen anderen Fall gab von jemandem, der nicht so leicht schwanger wurde. Aber die hatten dann gesagt, für sie ist es keine Option, den Weg quasi mit leeren Armen zu beenden. Das geht für sie gar nicht.
Ja, okay.
Die haben wirklich alles gemacht, ja, was irgendwie geht.
Und hatten Sie ein Kind irgendwann im Arm?
Die haben jetzt ein Kind, ja. Ich glaube, eines, so viel ich weiß.
Okay. Ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Das finde ich auch wahnsinnig interessant zu sehen, wie unterschiedlich Paare mit dem Stopp sagen, mit dem bis hier ist unsere Grenze und weiter gehen wir nicht, wir können nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen. Das ist ja unfassbar unterschiedlich, ja. Also ich habe letztens eine Frau kennengelernt, die hatte 9 Fehlgeburten und 3 Eileiterschwangerschaften.
Oh, ja.
Genau, da habe ich erstmal durchgeatmet, als sie mir das erzählt hat. Und sie hat echt erst aufgehört, als die Ärzte gesagt haben, es ist lebensgefährlich für sie, sie müssen aufhören. Ja? Ja. Weil die nächste Eileiterschwangerschaft kann ihren Tod bedeuten. Ne? Das ist, wie war das? War das für euch, also gab es diesen einen Zeitpunkt, wo einfach klar war, das war's?
Ja, ja, den gab's. Also das war mehr von meinem Mann her eigentlich klar als von mir, weil ich habe so einen richtigen Tunnelblick entwickelt. Ich sah nur noch das. Das ist irgendwie auch klar, weil man beschäftigt sich über so lange Zeit gezwungenermaßen mit dem Thema. Halt alleine durch dieses Getaktete mit dem Spritzen und all diesen Dingen, je nachdem, was man halt macht. Und mein Mann hat besser gesehen als ich, dass ich eigentlich schon über meine Grenzen gegangen war. Also ich war schon, also meine Nerven lagen blank. Es ist gut, dass wir da aufgehört haben eigentlich. Aber in dem Moment war es nicht so leicht für mich. Ja.
Und er hat das dann ausgesprochen sozusagen. Okay, wow. Was hast du gedacht so im ersten Moment?
Ich glaube, wenn ich die Energie noch, die Kraft noch gehabt hätte, hätte ich mich bei ihm eingesetzt dafür, dass wir noch weitermachen. Aber ich hatte nicht mal mehr die Kraft dafür.
Ja.
Und darum war es eigentlich klar.
Ja.
Es war mir auch, ja, es war schon auch so, dass unsere Ehe auch gelitten hatte und dass ich halt an den Punkt kam, wo ich mir sagte, okay, ich möchte, wenn ich schon keine Kinder haben kann, möchte ich doch wenigstens meinen Partner behalten und nicht den auch noch verlieren.
Ja. Genau. Kann ich total gut nachvollziehen. Es ist eine große Herausforderung für die Partnerschaft, dieser Kinderwunsch. Ne? Und auch, wenn einer halt weitermachen will und der andere sagt, aber ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich sehe, wie dich das mitnimmt, das kann Menschen entzweien. Ne? Mhm. Absolut, ja. Und du hast deinem Leben auch nochmal eine neue Richtung gegeben. Du hast geschrieben, dass, glaube ich, nochmal neu, also beruflich dich umorientiert hast, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend, genau.
Ja, toll.
Das war sehr wichtig für mich. Ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich geben kann, weil man sagt ja immer, man soll etwas loslassen. Aber das geht eigentlich sehr schwierig, wenn man nur das anschaut, was man loslassen soll, dann ist ja der Fokus immer noch auf diesem Thema.
Ja.
Und mir hat es wahnsinnig geholfen, halt eine andere Perspektive zu bekommen, auf ein anderes Thema mich einzulassen und auch rein zeitlich in meinem Kalender die Zeit, die ich mich mit anderen Themen beschäftige, in dieser Ausbildung neue Leute kennenzulernen, mich da wieder reinknien zu müssen, mich zu konzentrieren, mich auch mit Themen beschäftigen, die mir Freude bereiten, das hat wahnsinnig gut getan. Und auch natürlich das Erfolgserlebnis, also überhaupt die Bewerbung an der Schule, dann angenommen zu werden und es dann auch zu schaffen und abzuschließen, das war auch wichtig, weil eben natürlich dieser Misserfolg, keine Kinder haben können, es gibt ja auch so irgendwie, macht ja was mit einem.
Na klar, das nagt an der Seele, ne?
Ja.
Auch wenn man rational ja weiß, man kann nichts dafür. Das ist eine Entscheidung, die man nicht selber trifft, wenn wir ehrlich sind.
Ja, nee, ja, das ist klar.
Wir wünschen uns das und tun einiges dafür, aber letztendlich ist es nicht unsere Entscheidung, ob dann ein Kind zu uns kommt oder nicht.
Nee, ja, das ist so.
Ja. Ja, das ist also auch da, ne, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Geht mir ja ähnlich. Ne? Ich habe auch eine Ausbildung dann zum systemischen Coach gemacht und es ist wahnsinnig, hat mir auch wahnsinnig geholfen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, damit das andere Thema auch ein bisschen in den Hintergrund einfach tritt.
Mhm, genau.
Ja. Was sagst du heute auf die Frage, also wenn die kommt, warum habt ihr keine Kinder oder habt ihr Kinder? Kommt die noch?
Die kommt jetzt selten, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es was mit dem Alter zu tun hat oder damit, dass wir uns irgendwie mit anderen Menschen treffen oder keine Ahnung, ob sich das irgendwie verschiebt jetzt halt, wahrscheinlich schon auch zum Teil, oder ob es auch an der Ausstrahlung liegt.
Wie auch gerade gedacht.
Ja. Keine Ahnung, aber ich werde selten gefragt und wenn ich jetzt gefragt werde, dann stört es mich auch nicht mehr so. Dann kann ich sagen, nein, wir haben keine Kinder. Oder wir haben leider keine Kinder, dann ist es auch erledigt. Also ja, genau.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Also als ich noch in einem anderen Stadium war, war diese Frage, wow, das kennst du wahrscheinlich, ne?
Dass
die Frage ganz schrecklich war. Ne?
Ja, ja, also ich weiß noch, ich hätte mich dann jeweils unter dem Tisch verkriechen können. Ist das so viel Scham auch damit irgendwie verbunden?
Ja. Warum eigentlich? Warum schämen wir uns eigentlich dafür? Weil wir können ja nichts dafür.
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir eben dazugehören wollen. Und weil halt die Mehrheit der Gesellschaft Familien sind, kommen wir uns, also ich glaube, das ist diese Angst, eben nicht dazugehören zu können und die Angst, abgelehnt zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist es.
Ja, ja. Weil wir Menschen einfach gerne einer Gruppe zugehören einfach, ne? Uns zugehörig fühlen wollen.
Ja, also ich glaube, es hat auch mit dem Überleben wahrscheinlich früher zu tun gehabt. Also wenn, ich weiß nicht, vor ein paar tausend Jahren, ja, gerade wir Frauen, die wir ja verletzlich sind, je nachdem, wir brauchen den Schutz der Gruppe auch.
Ja, absolut. Glaube ich auch, dass das auch daher kommt. Ne? Wenn du heute eine Familie auf der Straße siehst, was löst das in dir aus? Löst es noch was in dir aus? Also so es gibt ja so Bilderbuchfamilien, ne? Wo man denkt, oh, okay, sieht von außen alles so schön aus.
Aha, ja, ich denke gar nicht mehr so viel dabei. Also es kann sein, dass ich ein Kind süß finde oder irgend sowas, aber es rührt mich nicht mehr so an wie vor ein paar Jahren.
Ja, das ist schön. Umgibst du dich mit Kindern?
nicht so sehr, wie ich gedacht hatte. Ich muss aber auch sagen, ich war eigentlich nie die so die wahnsinnig mütterliche oder die immer die Kinder betreuen wollte von allen anderen oder irgendwie so. Meine Schwester ist so, aber ich war nie so. Ja. Und ich glaube, es ist auch okay, es müssen ja nicht alle so sein.
Nee. Finde ich auch.
Okay. Ich habe 3 Patenkinder und das ist schön und ein paar Neffen und Nichten und das reicht dann. Ja.
Aber auch so, dass du dich wirklich mal ganz bewusst mit deinen Patenkindern dann auch triffst und mit denen was unternimmst?
Ja, genau. Mhm. Ich habe ein Patenkind, was ziemlich in der Nähe wohnt und das will dann immer wieder mal beim Gotti, wie wir in der Schweiz sagen, zum Gotti kommen und bei mir sein und bei mir spielen und meine Aufmerksamkeit haben, weil ja zu Hause mit den Geschwistern ist es nicht immer so, dass sie die volle Aufmerksamkeit der Mutter haben.
Ja, und das macht dir dann auch Spaß? Also das ist dann auch okay?
Ja, ich freue mich dann. Ich bin dann immer total erledigt, wenn sie wieder nach Hause geht. aber ich finde es wunderschön, dass sie kommt. Ja,
genau. Das ist lustig. Das ist bei mir auch so mit meinem Patenkind. Das ist dann immer ein schöner Tag und am Ende bin ich wirklich fertig.
Ja.
Ach, schön. Und sag mal, hast du Tipps, was so, keine Ahnung, Bücher angeht? Also was hat dir geholfen so an Büchern? Du hast schon Wonderland, den Blog erwähnt, den gibt es ja leider nicht mehr. Mhm. Aber so ein bisschen die internationale Community, die du ja auch angesprochen hast. Gibt es da irgendwelche Blogs und Menschen, die du empfehlen kannst, wo man mal zuhören kann oder lesen kann?
Da gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Die habe ich auch auf dem Blog verlinkt. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Es gibt ein Buch, das fand ich wirklich eigentlich extrem hilfreich. Ich habe das jetzt aber nicht gerade da. Ich kann es dir vielleicht nachher, dann kannst du es in die Shownotes,
ja, sehr gerne.
Wenn du willst, kann ich es dir noch schicken oder so.
Super gerne,
genau.
Auf jeden Fall. Schön. Ja. Und die nächsten Jahre, wie sehen die bei dir aus, bei euch?
Ich hoffe, dass es in dem Stil weitergeht, wie es jetzt so läuft. Ich würde mich schon gerne so auf meinem zweiten Standbein, eben was ich noch habe, ein bisschen weiterentwickeln. Da habe ich noch einiges vor. Mhm. Und es ist auch aufregend und schön. Und ja, ich hoffe, dass sich da noch was tut. Mhm. Genau.
Schön, toll. Ja. Das hört sich gut an. Also auf jeden Fall machst du auf mich einen sehr zufriedenen und in dich ruhenden Eindruck.
Ah, danke. Yeah. Ja, ich bin eigentlich auch recht zufrieden. Also ich denke manchmal auch, dass ich ziemlich privilegiert bin, dass ich mir mein Leben jetzt so einrichten kann, wie ich es möchte. Yeah. Also ich habe mir das halt auch überlegen müssen, wie mein Leben aussehen soll oder überlegen dürfen. Das können ja nicht alle. Und das ist der Vorteil davon, dass ich mir halt bewusst Gedanken gemacht habe, wie mein Leben, meine Woche aussehen soll.
Ja, und das sehe ich auch immer mehr als Privileg. Aber das ist, glaube ich, auch eine, es braucht ganz viel Zeit, bis man zu diesem Punkt kommt, würde ich jetzt sagen.
Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und dann kann man das gut zu schätzen wissen, also nur zum Sport zu gehen oder wir gehen spontan essen oder, also wenn jetzt nicht Corona ist, logischerweise. Das ist schon ein Privileg und ich empfinde mein Leben auch entspannter.
Ja.
Muss ich sagen. Also ich habe mal eine Freundin besucht vor einiger Zeit. Die ist, muss ich jetzt auch dazu sagen, sie ist alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Und ich bin mal so 2 Tage mitgelaufen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war vom Hockey zum Ballett zum Schwimmunterricht und zwischendurch noch schnell einkaufen. Und ich bin ja nur mitgelaufen und ich fand das sehr anstrengend.
Ja.
Und ich dachte, das ist deren Alltag.
Ja, ich war kürzlich auch zu Besuch bei einem meiner Patenkinder. Ja. Und da habe ich gemerkt, also die Mutter, die war parallel, machte die etwa 3 Dinge. Die hat Wäsche gewaschen, gekocht und irgendwie versucht, dafür zu sorgen, dass ich und das Patenkind eine gute Zeit zusammen haben und dass die Kinder alles machen, was sie tun sollen und dass die Wohnung sauber ist. Und es war ein Ding der Unmöglichkeit, aber genau. Ja.
Also ich muss auch sagen, das nötigt mir auch Bewunderung ab, muss ich ganz offen sagen. Ne? Und ich frage mich dann schon auch manchmal selber, oh, wie hättest du denn das hingekriegt?
Ja, das frage ich mir.
Oder?
Geht das auch so? Ich weiß nicht, ob ich das so gut hingekriegt hätte. Ja. Vielleicht war ich total gestresst und am Ende meiner Nerven. Das kann sehr gut sein. Es gibt ja auch Mütter, die Burnouts kriegen und das verwundert mich gar nicht.
Nee, finde ich auch. Also das ist geht mir auch so. Also insofern ist unser Leben, auch wenn wir es gerne anders gehabt hätten, vielleicht dann doch ein bisschen entspannter. Ne? Magst du den Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben?
Ja, ich würde, wir haben ja vorhin gesagt, eben wegen der Scham. Und ich würde Ihnen sagen, also wenn es euch betrifft, wenn ihr keine Kinder haben könnt, braucht ihr euch nicht schämen. Also das ist wirklich nichts, wofür man sich schämen muss. Es gibt, jeder Mensch erlebt in seinem Leben schwierige Dinge. Jeder trauert oder hat ein Verlusterlebnis irgendwann. Wir haben einfach jetzt halt einen uneindeutigen Verlust. Also das wird von der Gesellschaft nicht so leicht erkannt und nicht so gut begleitet, wie man sich das wünschen würde. Aber es ist nichts verkehrt mit uns. Ja. Das ist mir wichtig zu sagen.
Ach, wundervoll. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Es ist nichts verkehrt mit uns. Auf gar keinen Fall. Stimme ich dir 110%ig zu. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zugestimmt hast. Ich weiß, das war, glaube ich, eine kleine Herausforderung auch für dich.
Ja.
Und deswegen umso dankbarer bin ich von ganzem Herzen, dass du in diesem Podcast warst.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.